Dieses Buch ist der Bestseller des Jahres. Österreich live. Alle Geheimnisse von Österreichs Medienmacher Wolfgang Fellner.
Österreich live verrät die Geheimnisse aller Politiker, von Kurz bis Kickl, aller Stars, von Lauder bis Falco und aller Medien, von Krone bis ORF.
Österreich live ist Ihr ideales Urlaubsbuch. Jetzt in allen Trafiken, Supermärkten oder direkt online. Unter oe24.at/buch. Schon ab 19,50 Euro.
Isabel Daniel. Das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Die FPÖ hat, wie bereits vor der ORF-Generaldirektorenswahl, de facto ihre Beschwerde oder ihre Klage schon fertig, wie die genau ausschauen soll, aber auch was es mit immer wieder Ärger mit Identitären in den blauen Reihen auf sich hat, das möchte ich jetzt FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenegger fragen. Und damit schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Herr Hafenegger, fangen wir mit dieser Popularbeschwerde an, die Sie auch hier bei mir im Studio schon angekündigt hatten, vor der ORF-GD-Wahl. Sie sind so gut wie fertig damit?
Wir sind so gut wie fertig. Wir sammeln jetzt auch noch die letzten Unterschriften. Nein, ich habe für Sie übrigens ein Formular mitgebracht, falls Sie das unterstützen möchten, diese Popularbeschwerde, Frau Daniel.
Nein.
Es hat heute leider auch bei der Pressekonferenz keiner der anwesenden Journalisten unterschrieben, was ich schade finde. Aber,
Journalisten sollten sich nie gemein machen mit irgendwelchen Vorhaben, egal welcher Partei.
Der ist ja auch Populus, also auch Teil der Bevölkerung, aber verstehe ich nicht. Aber jetzt, um ernst zu sein, also wir haben die meisten Unterstützungserklärungen, die notwendig sind, schon gesammelt. Es kommen aber immer noch sehr, sehr viele dazu. Das heißt, also wir haben jetzt dann einen gewissen Fristenlauf, wo wir dann die Popularbeschwerde in weiterer Folge dann bei der Com Austria einreichen werden. Die wird dann dort kontrolliert, ob alle Unterstützer sozusagen auch Unterstützer sein können.
Also Ihr Vorwurf ist damit, dass das Publikum das auch mitkriegt, ist, dass eigentlich diese ganze Generaldirektorenswahl aus Ihrer Sicht verfassungswidrig
genau.
war.
Genau. Also es gibt bei uns 4 Ansatzpunkte, die wir auch bei dieser Unterstützungserklärung erwähnt haben. Die Popularbeschwerde selber wird länger sein, also sehr umfassendes Werk. Aber die Unterstützungserklärung bezieht sich eben auf 4 Punkte. Erstens einmal, dass der Herr Pick aufgrund seines beruflichen Vorlebens die Anforderungen
der Ausschreibung
der ehemalige APA-Chef, ja, dass der die Ausschreibungskriterien nicht erfüllt hat, weil da setzt man zum Beispiel berufliche Vorerfahrung in diesem Bereich aus, setzt man voraus. Und der Punkt ist der, dass der Herr Pick zwar Chef der APA gewesen ist, aber mit Bewegtbild und Radio bis dato nichts zu tun hatte. Und wir wissen, beim ORF ist natürlich das ein wesentlicher Faktor. Das heißt, wir sind der Meinung, dass diese Kriterien nicht passen. Dann haben wir einen weiteren Kritikpunkt drinnen, und zwar, dass man dann die Bestellung von Geschäftsführern im ORF, dass man das sozusagen im Zuge dieser Marathonsitzung, die es damals gegeben hat, dass man auch da gleich die Leitlinien aufgestellt hat. Bemerkenswert ist übrigens, dass der Herr Pick offensichtlich nach einem objektiven Prozess gewählt worden ist, dass man dann in der Sitzung gleich danach sofort die Pläne des Herrn Pick zur Umsetzung bringen wollte oder eigentlich zur Umsetzung gebracht hat, nämlich was die 4 Direktorenposten betrifft und so weiter. Also auch da sind wir der Meinung, dass das nicht gesetzeskonform abgelaufen ist. Dann hat man ja, und da beziehen wir uns auch auf das neue EU-Gesetz, das es diesbezüglich gibt, dann hat man ja auch aus unserer Sicht willkürlich die Fristen verkürzt in diesem Zusammenhang.
Das EU-Medienfreiheitsgesetz.
Das EU-Medienfreiheitsgesetz, genau. Wo wir der Ansicht sind, dass das vielleicht auch für die Europäische Union, für den EuGH interessant sein könnte, denn dieses Gesetz hat man genau deswegen gemacht, um solche Prozesse zu objektivieren. Da hat man gleich dagegen verstoßen. Es gibt zwar bis jetzt noch keine Judikatur dazu, aber ich denke, wir sind da gleich einmal der erste Fall, der da behandelt werden könnte. Und wir sind auch der Meinung, das ist auch in dieser EU-Regelung drinnen, wir sind auch der Meinung, dass dieses Hauptattribut nicht erfüllt worden ist, dass man ein transparentes, offenes und wirksames und nicht diskriminierendes Verfahren geführt hat. Also auch da sind wir der Meinung, dass das so nicht gepasst hat. Und das sind also die 4 Säulen, auf die sich
aber gestützt. Das Ziel, Sie wissen natürlich, dass die Com Austria in Wirklichkeit wenig machen kann und wenig machen.
Ja, Com Austria ist ja so politisch besetzt, die wird auch nicht viel machen. Ja. Das ist halt generell ein Problem in unserer Medienlandschaft, weil wenn die Behörde, die sozusagen den Medienmarkt kontrollieren soll, ein politisch besetztes Gremium ist, dann habe ich da jetzt eine große Hoffnung, dass da der Durchbruch gelingen wird. aber entscheidend ist, was danach passiert.
Also genau, aber das meine ich jetzt. Ihr Ziel ist ja eine Anrufung des Verfassungsgerichtshofs.
Genau, oder des Verwaltungsgerichtshofs, da muss man dann schauen, wo das hingeht. Wir verorten aber beim Verfassungsgerichtshof grundsätzlich schon ein Interesse, gerade in Sachen, die mit dem ORF-Gesetz zu tun haben, Stichwort Stiftungsrechte, Besetzungen, genau. Ja. Ja, und dann wird man schauen, ob der Verfassungsgerichtshof hier zu einem Spruch kommt oder ob der das weiter delegiert an den Europäischen Gerichtshof, wo dann auf jeden Fall dieser Media Freedom Act zur Anwendung kommen würde.
Aber was ist Ihr Ziel, außer Ärger zu machen? Wollen Sie, dass die ORF-Wahl wiederholt wird?
Ja, selbstverständlich, denn wir sind der Überzeugung, dass das ein reines Schaulaufen gewesen ist, dass man ein bisschen Pseudodemokratie gespielt hat. Und ich meine, die ÖVP hat ja, ich meine, früher hat man den Postenschach ja wenigstens da irgendwie versucht zu verbergen und hinter verschlossenen Türen zu machen, aber das hat jetzt auf offener Bühne stattgefunden. Der ehemalige Generalsekretär Machetti ist hergegangen, hat dann schon in den Raum gestellt, wer es werden soll, der Landeshauptmann.
Stimmt, aber Ihr Pendant ist Ihnen ja abhanden gekommen. Machetti wurde ja jetzt offenbar zum Rücktritt bewegt wegen des Handlings.
Ja, ja, wir haben jetzt gelernt, die ÖVP hat 9 Generalsekretäre in 10 Jahren verschlissen. Ja. Halbwertszeit eines ÖVP-Generalsekretärs in etwa 3/4 Jahr. Weiß nicht, ob er jetzt dann dafür Bundeskanzler werden kann, weil der letzte Christian Stocker ist das ja geworden. Jetzt vielleicht hat er noch andere Berufspläne.
Sie machen aber jetzt gerade Hoffnung.
Ja, es wird wieder ein Generalsekretär kommen, aber ich werde mir den Namen nicht aufschreiben, denn es ist fast unnötig.
Ich sage es Ihnen, Markus Gstöttner.
Na, schauen Sie. Ja, also wie gesagt, da wollen wir nicht einfach nur Wirbel machen, sondern wir sind der Überzeugung, dass dieses ganze Verfahren absolut nicht gesetzeskonform abgelaufen ist und wir wollen es natürlich rückabwickeln.
Okay, und wer sollte dann der Kandidat werden?
Ja, da muss man schauen, welche geeigneten Personen sich bewerben. Ich bin überhaupt der Überzeugung, dass es auch jetzt bei den Bewerbern schon einige interessante Persönlichkeiten gegeben hätte, die vor allem auch im Bereich der Erfahrung mehr mitbringen hätten können. Also wenn, dann sollte man schon ein objektiviertes Verfahren machen und nicht zuerst den ÖVP-Generalsekretär ausrücken lassen, der dann schon sagt, es möge sich doch der Herr Pick bewerben.
Aber der Fairnesshalber sollte auch nicht der FPÖ-Generalsekretär ausrücken und sagen, wer sich bewerben sollte.
Ja, ich habe es aber auch nie gemacht.
Nein, ich sag's nur.
Ja, sollte kein Generalsekretär machen.
Sollte auch kein Roter, kein
Grüner. Und ich glaube, Sie haben mich sogar in einer Sendung einmal gefragt, wen ich mir wünsche, und ich habe Ihnen damals keine Antwort gegeben.
Sie haben es geschickterweise nicht beantwortet.
Ja, also ich glaube, so sollte das laufen. Und wie gesagt, also dass der Herr Landeshauptmann Mattle da rausfährt, der Generalsekretär der ÖVP, ist, wenn man Postenschacher betreiben will, sehr ungeschickt gemacht.
Jetzt ist ja die Frist ausgelaufen für die Bewerbungen, einerseits für die 4
Direktoren,
Bundesdirektoren.
Die man dann zwischen Rot und Schwarz aufteilen möchte.
Und dann, gut, ich weiß es noch nicht, weil er will es ja erst am 11. August sagen. Das heißt, der Clemens Pick, der designierte ORF-Chef, formal das Amt antreten wird er ja erst per 1. Jänner 2027. Es haben sich auch die verschiedenen schon beworben für die Landesdirektionen. Da hat sich jetzt auch Nadja Bernhardt für die Steiermark beworben.
Steiermark gehört, ja.
Finden Sie das eine gute Wahl? Da können Sie eine Meinung haben, weil die Steiermark wird von Mario Kunersek regiert.
Da kann ich genauso wenig eine Meinung haben als Politiker.
Meinung schon.
Ja, aber keine Meinung, die da jetzt breit treten werde. Persönliche Meinung habe ich dazu natürlich. Aber schauen Sie, auch da zählt ja, das muss ja top-down gehen. So wie man beim Generaldirektor den geeignetsten nehmen muss, muss das natürlich auch für die Landesstudios gelten. Und im Prinzip ist das der heruntergebrochene Generaldirektor auf Länderebene. Und also nice try, Frau Daniel, aber ich werde auch diesmal nichts sagen.
Gut, ich sage nur dazu, ich glaube, bei Nadja Bernhardt kann man mangelnde Fernseherfahrung nicht vorwerfen. Sage ich jetzt einmal nur so.
Das ist evident.
So dazu. Kommen wir noch zu einem anderen Thema jenseits des, also noch zu zwei anderen Themen, kommen wir kurz zum Bundeskanzler Christian Stocker, der in Paris war und ich glaube, da hat sie etwas sehr gestört.
Ja, absolut. Also der Herr Bundeskanzler Stocker ist ja mit, über 20 Soldaten nach Paris gereist. Mit österreichischen Bundeswehrsoldaten dorthin gereist und hat sich ja der Allianz der Kriegstreiber angeschlossen.
Allianz der Willigen.
Ja, Entschuldigung, das habe ich jetzt falsch gesagt. Dort hat man sich also mit ukrainischen Truppen vereinigt, mit NATO-Truppen, mit europäischen Truppen aus verschiedensten Ländern. Mhm. Und da hat es dann auch eine Parade gegeben, wo das österreichische Bundesheer mitmarschiert ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, erstens einmal halte ich es für historisch nicht besonders sensibel, dass österreichische Truppen eine Parade in Paris abhalten, aber das bei jedem anderen hätte es zu einem riesengroßen Shitstorm geführt. Und das Zweite ist das, ich glaube, der Bundeskanzler Stock hat es auch selbst bemerkt, das sieht man an den Fotos, die dort entstanden sind. Für ein neutrales Land schickt sich das einfach nicht, dort mit militärischen Signalen aufzutauchen und dann bei der Kriegstreiberei mitzumachen. Und ich glaube, es war ihm am Schluss endlich eh peinlich, weil er sich ja in der dritten Reihe versteckt hat. Da gibt es ein Video, das rate ich jedem an, sich das einmal anzuschauen, wo er dann irgendwo hinten herumwackelt und eigentlich hofft, dass er nicht am Bild drauf ist und so. Also im Prinzip ein kompletter Wahnsinn, der hier passiert. Und ganz ehrlich, also mehr als mit so einer Maßnahme kann man die Neutralität wirklich nicht in den Gulli treten. Und dass der Bundeskanzler Stocker ausgerechnet das macht, zeigt, wie verzweifelt man ist, dass man irgendwie von den Negativschlagzeilen, die ÖVP ja da umrahmen und den EOS dazu, dass man da irgendwie wegkommt.
Gut, kommen wir zu etwas, das andere Parteien als kompletten Wahnsinn bezeichnen. Und die Rede ist in dem Fall aber immer wieder Identitäre, die dann noch dazu immer wieder auffallen im FPÖ-Parlamentsclub oder nicht Club, sondern Präsidium, also bei Präsident Rosenkranz oder generell auch im Club. Welche, warum immer wieder diese Nähe zu Identitären?
Schauen Sie, es ist eigentlich alles gesagt dazu und ich lasse mich da reinstechen, wenn das nicht einfach eine Kampagne ist, die sich alle drei Verliererparteien inklusive der grünen Systemparteien einfallen lassen, um jetzt irgendwie über das Sommerloch drüber zu kommen. Ja. Der Punkt ist,
aber ja, da sind wir. Die Staatsanwaltschaft ermittelt haben.
Ja, Frau Daniel, lassen Sie mich fertig Parteien ausführen, bitte.
Ja.
Das ist relativ einfach. Wir haben immer gesagt, und das, sobald wir auch Kenntnis von diesen Vorfällen in Leoben hatten und so weiter und so fort, dass Gewalt nirgends Platz haben darf. Ja. Und dass das natürlich vor den Richter gehört. Und wenn dieser bundesdeutsche Staatsbürger, der da auch in Erscheinung getreten sein soll, wenn der schuldig gesprochen wird, dann gilt für den genauso die Remigration wie für alle anderen. Ja. Das ist einmal der springende Punkt. Und ganz ehrlich, ich vermisse in dieser ganzen künstlichen Aufgeregtheit ja immer wieder, dass die SPÖ mal über ihre eigenen Gewerkschaftschats spricht, ne, dass sich dann die ÖVP dann über ihre eigenen, Jugend Gedanken macht.
Also, ja,
das ist aber sicherlich nicht mit der Dynamik gebracht worden.
Natürlich, wir haben das riesig auf OE24 berichtet und wenn jetzt hier ein Sozialdemokrat sitzen würde, können Sie sich ganz sicher sein, dass ich das ansprechen würde, auch den jüngsten Fall in der MA59 mit rassistischen und sexistischen Bemerkungen eines hochrangigen
Beamten. Dann machen wir mal eine Medienanalyse und schauen mal, wie breit es gebracht
worden ist. Das ist heute erst aufgekommen und natürlich bringen wir es groß, noch nah, aber wenn zum wiederholten Mal auch bei der FPÖ Identitäre und deswegen meine Frage, ich bin jetzt gar nicht auf mutmaßlich straffällig gewordene quasi eingegangen, sondern generell sind immer wieder Identitäre. Jetzt weiß man zum Beispiel in Frankreich, Marine Le Pen, Jordan Bardella halten sich von denen fern. Warum macht das die FPÖ eigentlich nicht, die in Umfragen so klar vorne ist? Sie werden mir ja nicht sagen, dass sie glauben, dass die Mehrheit ihrer Wähler einen Kontakt zu Identitären will.
Schauen Sie, wenn sich jemand nichts zu Schulden kommen hat lassen und sollte das der Fall sein, dann gibt es eh die entsprechenden Konsequenzen. Sind wir übrigens wirklich konsequent in der FPÖ. Von zwei Mitarbeitern hat man sich getrennt. Aber ansonsten, warum soll ich jemanden aufgrund seiner persönlichen Überzeugungen jetzt einmal von einem Job per se ausschließen? Und wissen Sie, das Ganze hat ja mit einer Ente begonnen, die ja tatsächlich eine gewesen ist, wo man gesagt hat, es werden 20 Mitarbeiter von uns überwacht. Das stimmt ja schlicht und ergreifend nicht.
Habe ich Sie auch keine Sekunde gefragt.
Naja, aber also, das ist immer das Framing. Immer wieder Identitäre und so weiter und so fort.
Aber es gibt
schlicht und ergreifend Idioten, die auch keine Identitären sein können, die solche Straftaten anrichten. Gilt die Unschuldsvermutung im Übrigen. Und mit denen muss man natürlich dienstrechtlich immer so umgehen, wie es gehört. Und da will man auch nichts damit zu tun haben. Aber dass wir uns jetzt sozusagen von anderen sagen lassen, wer für uns arbeiten kann und wer nicht, das
Identitären ist halt, weil die zum Beispiel in Frankreich und in Deutschland als rechtsextrem eingestuft werden.
Ja, rechtsextrem bin ich auch, wenn man sich den TÜV-Bericht anschaut. Ne, aber sitzt trotzdem da nicht. Also, das ist ja alles
mittlerweile. Sie meinen, ich sollte Sie.
Ja, das ist ja alles mittlerweile inflationär. Ja. Also, das ist ja lächerlich, was hier gesagt wird. Und ganz ehrlich, ich sage Sie denn ganz klar, es ist das Symbol der Identitären verboten, das ist richtig, was aber interessant ist, weil warum verbiete ich ein Symbol, aber nicht grundsätzlich die Gruppierung?
Die haben sich hier aufgelöst,
ja,
formal.
Naja, aber dann muss man sozusagen, warum muss ich dann ein Symbol verbieten, wenn es aufgelöst ist? Ne? Also entweder verbiete ich eine Gruppierung und damit natürlich auch also deren Symbol.
Sie sind der Meinung, man jagt die Identitären zu Unrecht?
Die Diskussion hat für mich keine Logik in sich, denn ich verbiete ein Zeichen auf der einen Seite, während es das Krukenkreuz übrigens noch immer geben darf, das Austrofaschistische, das habe ich einen Antrag gestellt, das wollte die ÖVP nicht, nebenbei gesagt, ja, hat auch nichts verloren. Und dann wird eine Hexenjagd stattfinden. Nicht? Und durchgeführt. Und der Punkt ist der, es ist mir vollkommen egal, ob das ein Identitärer ist, ob es ein Linker ist vom Schwarzen Block oder wie auch immer, wer gewalttätig ist, der hat bei uns nichts verloren. Ich hoffe bei niemandem. Dabei bleibt es und dafür gibt es ein Gericht, dafür gibt es einen Richter, dafür gibt es Gesetze und die sind anzuwenden. Und dass man dann schlussendlich auch Schritte gesetzt hat, dass man die Personen, die involviert gewesen sind, dass man sich von denen getrennt hat, ist bei uns konsequent. Ich weiß nicht, ob sich die ÖVP und die SPÖ von ihren Kandidaten schon getrennt hat in der Gewerkschaft und
wo auch immer. Die FPÖ hat sich von denen getrennt, allerdings sollte in der Politik nicht immer erst das Strafrecht. Die Debatten haben wir auch mit der ÖVP geführt.
Soll ich Gesinnungstests machen vorher? Oder soll ich einen Fragebogen? Haben Sie vor, jemanden zu verprügeln? Ja, nein. Ich meine, wie stellen Sie sich das vor, Frau Daniel?
Nein, aber man kann
einen Menschen nicht hineinschauen. Ich bin ja, schauen Sie, das ist ja eine Diskussion, die kann man beliebig weiterführen. Aber mir würde nie einfallen, ja, dass ich jetzt die ganze SPÖ Sicherheit überprüfen lasse, nachdem dieser tragische Vorfall gewesen ist, wo ein SPÖ-Club-Mitarbeiter 5 seiner Familienmitglieder umgebracht hat. Ja. Man kann ihn Aber der andere ist der gleiche, da wird jemand straffällig.
Aber der war nicht in einer Gruppierung, die schon vom Verfassungsschutz in mehreren Ländern einschlägig
Wir haben schon einen eigenen Verfassungsschutz und wenn der eigene Verfassungsschutz zum Schluss kommt, dass die Identitären nicht verboten werden müssen, das ist auch so zur Kenntnis zu nehmen. Man muss ja nicht immer alles nachhupfen, was die anderen machen.
Das heißt quasi nur, wenn etwas
Entschuldigung,
verboten ist, ist
nein,
es nicht mehr legitim.
Also der deutsche Verfassungsschutz ist einmal ein Thema für sich. Ja. Es gibt ja kaum etwas Politischeres als die Verfassungsschutzeinheiten, sowohl in Deutschland. Ich meine, die verfolgen mit dem Verfassungsschutz, mit dem vollen Karacho die stärkste Opposition. Und strengen einfach nur ein Verbotsverfahren an. Das ist ein super antidemokratischer Zugang. Und so wie die Frau Le Pen in Frankreich gejagt wird, ist ja das Gleiche in Grün. Ne?
Ja, aber die Frau Le Pen in Frankreich hat zum Beispiel geschaut, dass die Generation Identitär und der ganze Spuk kommt ja aus Frankreich, das wissen Sie, nicht mehr anstreifen darf beim Rassemblement National.
Wir sind in Österreich, nicht in Frankreich.
Ich sage nur, strategisch könnte man sagen, ist das klug von Marine Le Pen, weil wenn eine Partei wächst, will man normalerweise schauen, dass man nicht mit solchen Rennen in Verbindung gebracht wird. Aber es ist ihr Recht, es anders zu machen, sagen Sie mir ganz zum Schluss. René Schimanek, da hat ein Gericht einen Spruch verfasst, der musste zwar das Büro verlassen vom...
Musste er nicht, hat er freiwillig gemacht.
Hat er freiwillig gemacht, er ist aber nach wie vor Angestellter im Bildungswerk.
Schauen Sie, auch da muss man mal schauen, was ist eigentlich passiert. Ja? Da geht es um ein Symbol, das auf dem Patezettel seines verstorbenen Vaters gewesen ist. Übrigens ein Patezettel, der von der Stadtgemeinde Langenlois veröffentlicht worden ist auf der eigenen Homepage. Ja? Das hat die Gemeinde oder die Stadtgemeinde damals nicht als problematisch erachtet. Das hat schlussendlich erst der Richter so gesehen. Und da möchte ich Ihnen schon was sagen dazu. Ich meine, wenn man wirklich so pietätlos ist, ja, und dann sozusagen aus einer Parte für seinen verstorbenen Vater dann irgendeinen neonazistischen Aufruf konstruiert, ja, und das Gericht dann auch so entscheidet, man weiß ja, warum es so ist, weil der Herr Schimanek schlicht und ergreifend im Büro vom Nationalratspräsidenten Rosenkranz gearbeitet hat. Also das sieht ein Blinder mit dem Krückstock, was da eigentlich das eigene Ziel war. Das war nie der René Schimanek, man wollte dem Walter Rosenkranz damit schaden. Und ganz ehrlich, ja, er ist bei uns im Bildungsinstitut angestellt, er hat sich im Zuge seiner Arbeit nichts zu Schulden kommen lassen und damit ist die Sache für mich auch schon wieder erledigt.
Na gut, vielleicht hat der Richter weniger an den Herrn Rosenkranz als vielleicht an den Bruder vom René Schimanek gedacht.
Ja, aber ich glaube, auch da ist zu sagen, dass ich mir gedacht habe, in Österreich gibt es Sippenhaftung nicht.
Nein, aber wenn dieses Symbol verwendet wird, dann...
Noch einmal, also wenn der Bruder straffällig geworden ist, übrigens in Deutschland, wenn der dort straffällig geworden ist, weiß ich trotzdem nicht, warum er dann...
in Österreich und dann in Deutschland.
Naja, weitere Folge. Aber warum er dann den René Schimanek da so konfrontieren muss damit. Also ich denke, man kann sich sein Bild machen. Ja. Manche sind gleich, andere sind gleicher.
Also ich meine, er ist tadellos.
Schauen Sie, wenn die Stadtgemeinde Langenloh ist, diese Pate veröffentlicht hat und darin nichts Anstößiges gefunden hat und dann schlussendlich Monate danach dann irgendeine Anzeige dazu führt, dass da plötzlich wegen Wiederbitte, man muss man sich ja mal vorstellen, wenn man das wieder ein Bild gezeichnet, als ob der da irgendwie im Stechschritt irgendwie herummarschieren würde. Nein, es war ein Symbol. Es war ein Symbol, das auf einem Patezettel drauf war. Ja, und das hat jetzt schlussendlich dazu geführt, dass eben dieses Gesetz gezogen hat. Ja. Wie man damit umgeht, wird man sich überlegen müssen. Aber wenn das zweitschwerste Verbrechen, ja, das es nach Mord in Österreich gibt, zumindest vom Strafmaß her, ja, wenn das jetzt hier zur Anwendung kommt, dann muss man sich mal fragen, ob hier alles richtig läuft.
Na gut, Sie sehen es so, andere sehen es anders. Danke, Christian Hafe. So ist es, Christian Hafenegger, für dieses Interview. Und wir schalten eine ganz kurze Werbepause und danach geht es mit dem nächsten Interview weiter. Bleiben Sie dran.